Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
2016 trat die Mutter des Kölner Bildungsphilosophen Matthias Burchardt das Erbe ihres in Unna verstorbenen Bruders an. Was sie damals nicht ahnte, in dessen Wohnhaus warteten nicht nur Möbel, Geschirr und persönliche Gegenstände auf sie, sondern ein künstlerisches Werk, von dem die Familie bis dato gar nichts geahnt hatte. Tausende Faltfiguren füllten die Räume, Faltfiguren aus Papier, zum Teil auch aus Metall, dicht an dicht, Insekten, Tiere, Menschen, Figuren. Und plötzlich wird klar, dieser Mann, Erwin Habke heißt er, ehemaliger Biologe, der hat 35 Jahre faltend und so gut wie ausschließlich zu Hause verbracht. Was tun mit diesem Erbe? Matthias Burchardt ist uns jetzt aus Köln zugeschaltet. Guten Tag, Herr Burchardt.
Guten Tag nach Berlin.
Können Sie sich an den Moment erinnern, als Sie damals das Haus Ihres Onkels Erwin Habke erstmals betreten haben?
Ich habe es noch genau vor Augen. Es war eben das Frühjahr 2016. Ich kam vom Friedhof, wo wir ihn dann beigesetzt haben, in einem sehr kleinen Kreis. Und meine Mutter fragte, ja, wollen wir noch mal durchs Haus gehen? Du, da ist das ganz viel los. Er hatte sehr viel gefaltet. Und ich dachte erst, na, den Ort seines wirklich tragischen Todes nochmal aufzusuchen, ob mich das nicht einfach auch beklemmt und ob ich das will. Und sie sagte, komm, mach mal. Und schon vom ersten Moment, als ich dann dieses große alte Haus, eine alte Schule, die meine Großeltern erworben haben, nach dem Krieg betreten habe, hat sich meine Stimmung völlig gewandelt. Es war einerseits kalt und andererseits blühte da das pralle Leben in Form von Papierfaltfiguren. Und ich war wirklich überwältigt auch von den vielen Farben und den Formen. Und irgendwie mischte sich in meine Trauer dann ein unglaubliches Gefühl von Anerkennung und aber auch Tragik im Hinblick auf dieses Werk, was da gewachsen war, unabhängig vom Blick der Öffentlichkeit, ohne dass der Schöpfer irgendwie Anerkennung dafür kriegen konnte.
Und Sie haben gerade gesagt, das war anscheinend kein kleines Haus. Sie haben das eine Schule genannt. Also wir haben uns vorzustellen, ein großes Gebäude, viel Platz und ja, viele Origami-Figuren, Faltfiguren, die aber ja, wenn ich mich an die Bilder von damals erinnere, ja auch nicht da irgendwie rumlagen, sondern das hatte ja auch so eine Präzision in der Ordnung. So, es schien so sehr systematisch auch zu sein.
Ganz genau. Also meine Befürchtung war, dass das irgendwie so eine Art Messi-Konstellation ist. Das Erstaunliche war, dass es wie ein Museum arrangiert war, das nur darauf wartete, von Benutzern entdeckt zu werden. Ja, das war eine alte Dorfschule mit Klassenzimmern und Lehrerwohnung. Bis zum Tod meiner Großeltern hat der Onkel die gemeinsam mit denen bewohnt. Und nachdem er das Gebäude dann gewissermaßen für sich hatte, hat er eine ganz große Ordnung eingerichtet, wo er Sphären mit ähnlichen Motiven, die er Motivreiche genannt hat, etabliert hat. Das fängt also an mit Insekten, mit Vögeln, mit Menschengruppen, mit sozialen Konstellationen bis hin dann zu Architekturmodellen von weltbekannten Bauwerken und gewaltig großen Metallskulpturen, die dann unter dem Dach zu finden sind.
Wir reden heute in der Sendung ja über Insekten. Es gibt auch ein Insektenzimmer.
Ja, das ist der Wahnsinn. Also es ist für mich der Höhepunkt der ganzen Ausstellung. Der Raum, wo man dann einfach kapitulieren muss, weil man irgendwie weder mit Begriffen noch mit Fotos noch mit Berichten irgendwie dessen habhaft wird. Also es ist eine gewaltige Tischfläche, auf der wir Gottesanbeterinnen, Käfer, Schmetterlinge und wirklich alles, was man sich vorstellen kann, als Insekten sieht. Und er hat es sehr schön arrangiert, indem er also seine Objekte kombiniert hat mit biologischen Lehrbüchern, mit Darstellungen aus Kinderbüchern. Ich würde sagen, das sind so Etüden in Wahrnehmung, dass wir wirklich gezwungen sind, uns einzulassen, auch mal auf ein Werk und in der Betrachtung des Besonderen in der Vielheit eigentlich zurückzufinden zu einer Muße des Sehens.
Motivreiche. Also er hat im Prinzip schon, wenn ich das so richtig verstehe, auch an sein Ableben, Nachleben gedacht. Er hat das inszeniert.
Absolut. Man hat auch das Gefühl, dass quasi also rechts vorm Eingang so ein kleiner Raum ist, in dem fast so was wie ein Museumsshop sein könnte, weil da so kleine Faltanleitungen, die er selber kopiert hat, bereit lagen und die Tische so aufgebaut waren, als ob man da so museumsdidaktische Einführungen geben könnte. Und dazwischen befinden sich immer wieder auch Benutzerinformationen. Also da sind die Toiletten und auch Vermächtnisse, in denen das Werk sich selbst erklärt und auch sozusagen ein Auftrag formuliert war an uns Erben, dieses Werk auf ewig in diesem Sinne zu erhalten, was natürlich ein Auftrag ist, den kein Mensch erfüllen kann.
Und der Sie vermutlich auch wahnsinnig überrascht hat, oder? Wussten Sie irgendetwas davon?
Also ich hatte ja in den 80er und 90er Jahren noch Kontakt mit ihm und wusste, dass er sich da mit Papierfalten beschäftigt. Nach dem Ende seiner biologischen Karriere, die ja durchaus hoffnungsvoll gestartet war, also stand er gewissermaßen vor dem Aus, weil das Max-Planck-Institut geschlossen wurde und er keinen Anschlussvertrag bekommen hatte. Jedenfalls wusste ich davon, dass er sich damit beschäftigt und war ein bisschen hin und her gerissen zwischen der Idee, das ist jetzt ein Spleen, und andererseits dachte ich aber auch, es ist ein wissenschaftliches Projekt, weil er sagte damals so, ich werde mal probieren, sowas wie das, was Kant für die Philosophie geschaffen hat, nämlich die Grundlagen allen möglichen Denkens zu beschreiben, ein Raster für alles mögliche Falten zu schaffen. Und mein Eindruck ist, dass ihm das gelungen ist im Rahmen dieser sozusagen methodischen Vorentscheidung, die er getroffen hat, also wie man mit Papier umzugehen hat, und dass er dann letztendlich versucht hat, ein Ensemble aller möglichen Variationen zu schaffen, denn es sind keine identischen Objekte zu finden, sondern wie in der Natur sozusagen die Vielfalt der Morphologien in den Arten sich ausspielt und in den Individuen, findet man einfach alles Mögliche dort.
Mhm. Würden Sie sagen, Ihr Onkel hat einen Anspruch, den er an die Wissenschaft hatte, an die Biologie dann vielleicht umkanalisiert in etwas anderes?
Also ich glaube, dass das schon ein gewaltiger Schöpfungswille spürbar ist. Über seine Motivation kann ich ja eigentlich nur spekulieren, indem ich jetzt berichte, wie das auf mich wirkt. Das ist der absolute Gegenpol zur momentanen, medialisierten, beschleunigten, ökonomisierten Welt. Und ich merke, hier ist aufgespeichert Lebenszeit, Einsamkeit, aber auch Lebensglück. Und wenn ich da eintrete, macht das was mit mir. Und das Kunstwerk, also das kann man sich ja fragen, worin besteht das? Ist es das einzelne Objekt? Ist es das Prinzip, das er dahinter entwickelt hat? Ich würde sagen, es ist das Ensemble. Es ist auch die Verknüpfung von Biografie, Material und Strukturprinzipien. Also was wir bisher noch nicht gesagt haben, ist, zwischen diesen Faltobjekten hängen immer auch noch Bilder aus der Familiengeschichte, insbesondere von meinen Großeltern. Das ist da drumherum gewachsen. Und mein Eindruck ist, dass er die Liebe auch zur Familie und zur verlorenen Heimat, er war ja wie die ganze Familie aus Ostpreußen geflüchtet, versucht irgendwie durch die Gründung eines neuen Kosmoses zu verstetigen und zu verewigen.
Jetzt ist Ihr Onkel 3 Jahre tot. Sie haben dieses Haus, dieses Museum. Wenn man Sie so hört, sind Sie auch wahnsinnig begeistert von dem, was da zu sehen, zu finden ist. Aber ist es auch belastend?
Absolut. Also insbesondere für meine Mutter, die dieses Erbe angetreten ist. Und natürlich dann erstmal Kosten hatte, Erbschaftssteuer für ein Haus, das letztlich eine Schrottimmobilie ist. Ja, auch eine Verantwortung für die Objekte. Wir haben eine großartige Restauratorin, die Simone Hermes, die darüber wacht, dass da also dieses Papier nicht den Bach runtergeht. Offen bleibt natürlich auch die Frage, was macht man damit? Also ein Traum wäre es, der Öffentlichkeit tatsächlich auch realiter zugänglich zu machen und nicht nur medial, aber es ist völlig klar, jeder Besuch ist eine Gefährdung dieses gewaltigen Kunstwerkes. Und der Traum wäre natürlich, dass jetzt irgendwie jemand zuhört und sagt, oh, ich bin so begeistert davon, ich nehme jetzt mal richtig Geld in die Hand.
Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da noch niemand gekommen ist.
Also es kommen viele Menschen, aber über die Möglichkeiten jetzt sozusagen der sozialen Anerkennung oder der kunsthistorische Anerkennung hinaus, ist es einfach im Moment sehr, sehr schwer, Gelder aufzutreiben. Aber vielleicht gibt es ja irgendeinen Liebhaber aus der Papierindustrie, der sagt, also ich möchte das jetzt mal vorantreiben.
Das ist ja auch so, dass Sie jetzt dieses Museum haben, dieses von Erwin Habke eingerichtete Museum. Das heißt, wenn jetzt ein anderes großes Museum kommt, dann würden Sie auch nicht sagen, okay, nehmt das mal und packt das in eine Ausstellung. Oder wäre das ein Tabu?
Das haben wir bereits gemacht. Also Erwin Habke hat das ja durch seine Verfügung untersagt. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist ein großes Glück, dass überhaupt eine Öffentlichkeit sich dafür interessiert. Und wir müssen einfach das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und daraufhin gab es eine Anfrage aus Zürich von der Vögele-Stiftung. Und die haben das Nietzsche-Zimmer, das über dem Insektenzimmer ist, 1:1 nachgebaut in Zürich in einer Ausstellung. Und das war also für meine Mutter und mich unglaublich erhebend, als wir da bei der Vernissage waren. Eine Variante wäre, das Haus 1:1 woanders aufzubauen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das funktioniert. Ansonsten müsste man mal überlegen. Es gibt schöne Bemühungen. Ich bin zum Glück nicht allein. Etwa der Michael Mader, der das Tony Craig Museum in Wuppertal leitet, den Skulpturenpark Waldfrieden, hängt sich mit seiner ganzen Expertise rein, hat viele Ideen, was man machen kann. Und ich freue mich eigentlich auf den Tag, wo ich sagen kann, ich gebe das jetzt in gute andere Hände, damit ich diese Bürde los bin. Okay. Insbesondere meine Mutter, die geht jetzt auf die 80 zu und hat familiär tatsächlich viel Verantwortung auch für diesen Onkel übernommen, weil sie ihn mit Lebensmitteln versorgt hat und sein einziger Ansprechpartner war. Also man muss sich das eben nochmal vorstellen. Er hatte keine Krankenversicherung, hat keine sozialen Leistungen in Anspruch genommen. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen für meine Mutter, dass wir diese Geschichte zu einem guten Ende führen könnten, die also einerseits uns entlastet, aber auch das Werk der verdienten Würdigung zuführt.
Ja, Herr Burchardt, vielen Dank für das Gespräch. Das war wahnsinnig beeindruckend.
Gerne und danke für die Möglichkeit, das darzustellen.